Everything is essential, nothing that is not. Vor knapp 10 Jahren ist 2er-Equipment-Serie immer so zwischen tatsächlich 500 bis 1000 Euro hoch, neu in Box, so nach dem Motto, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Theoretisch müssten es 5x3, 15 Schuhe sein.
Ja, eigentlich schon.
Es sind tatsächlich nur 14, aber Cushion Support und Guidance waren am populärsten. Ich glaube auch, dass wir so der Pionier sind, ohne da jetzt eingebildet zu sein, um mir zu doll auf die Schulter zu klopfen, die da seit Jahren sowohl bei der Equipment-Serie als auch bei ZX immer wieder Instinkte setzen und daran erinnern, dass es da ein Zielpublikum gibt, dass es ein relevantes Thema ist, ein Liebhaberthema. Im Lifestyle angekommen und hat halt eher so einen Holy Grail Faktor. Heutzutage geht man damit jetzt keinen Marathon mehr laufen. Also ich habe halt schon viele Stücke meiner Sammlung an viele Orte der Welt geschleppt, um Aufklärungsarbeit zu leisten, um Geschichten aus den 90ern zu erzählen, von damals in die jetzige Zeit, was das für uns für einen Stellenwert hat.
Und damit schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC Podcast. Mein Name ist Amadeus Thüner und wie man unschwer erkennen kann, wenn man diesen Podcast entweder auf YouTube oder Spotify Video schaut, dann befinden wir uns heute nicht im Studio, sondern im Overkill Store in Berlin. Bevor ich aber erkläre, warum wir hier sind, an dieser Stelle vielleicht ganz kurz, schaut doch mal ein bisschen nach den guten Dingen in euch und supportet doch diesen wunderschönen Podcast. Checkt auf jeden Fall Spotify, checkt YouTube, abonniert natürlich gerne, gebt ein Like, gebt einen Kommentar. Es gibt im Laufe dieser Episode auch noch ein bisschen was zu gewinnen, also von daher, es kommt auch was für euch dabei rum. Am Ende des Tages aber natürlich durch euren Support die Möglichkeit für uns weiterhin diesen Content für euch zu gestalten. Checkt auf jeden Fall auch das BCC Magazine auf Substack aus. Folgt uns auf Instagram und TikTok. Ihr wisst, wie es läuft. Dafür schon mal viel Liebe an euch. Ne? Tell a friend, show some love, wie man so schön sagt. Und jetzt zurück zum Thema, denn wir befinden uns im Overkill Store, genauer gesagt im Overkill Women's Store in Berlin. Und der wurde jetzt Mitte April erstmal komplett umgestaltet, denn wir haben ein Release und ein Comeback, und zwar Adidas EQT. Deswegen sprechen wir heute im Rahmen dieses Advertorials und in freundlicher Zusammenarbeit mit Adidas zum Thema EQT, zur Historie, zum Status quo, zu dem, was vielleicht in Zukunft passiert und natürlich auch dazu, warum Overkill der einzige europäische Retailer ist, der sich um das Thema Adidas EQT kümmern kann. Und das machen wir nicht alleine. Das machen wir mit Overkill CEO Marc Leuschner. An dieser Stelle, Marc, welcome to the show.
Ja, herzlich willkommen alle da draußen. Erstmal danke, Amma, dass ich mal wieder dabei sein darf. Erste Ausstrahlung auf BCC, richtig?
Tatsache.
Wow.
Tatsache.
It's a Premiere. Weltpremiere für mich. Das ist natürlich auch wieder eine ganz besondere Möglichkeit für uns natürlich, wissen wir zu schätzen. Und freuen uns natürlich, dass wir für diesen ganz besonderen Release zusammengekommen sind. Und heute wieder ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Vielleicht fangen wir auch ganz am Anfang mal an, für all die Leute, die sich vielleicht nicht so ganz gut mit Adidas EQT auskennen. Hol uns doch mal dazu ab, was bedeuten eigentlich diese drei Buchstaben im Rahmen der drei Streifen?
Abkürzung EQT steht natürlich für Equipment. Equipment-Serie stammt aus Anfang der 90er. Und umfasst eigentlich vollumfänglich in der damaligen Zeit nicht nur Schuhe, sondern auch Apparel. Es gab damals von Adidas auch eine Merchandise-Kollektion, viele Accessories. Im Schuhsektor war es tatsächlich funktionell damals aufgestellt, relativ breit über Running, Basketball, Adidas Adventure, Court-Silhouetten. Das heißt, es war, man kann es so wie eine 360-Grad-Kollektion damals, Anfang der 90er sehen. Und ja, EQT steht für Equipment.
Was ich spannend finde, was du gerade auch schon erwähnt hast, ist, es ist nicht nur Running. Da ist auch noch ein bisschen was anderes bei gewesen. Aber der Fokus liegt trotzdem häufig eben auf den drei Modellen, die ja halt eben sehr im Running-Sektor zu verorten sind. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Insights geben. Was bedeutet denn eigentlich Cushion? Was bedeutet, dass im Endeffekt auch auf die anderen beiden Modelle Warum ist die Torsion Bar doch mit drin? Was hat das mit ZX zu tun? Und was eigentlich mit Nike und Peter Moore?
So, viele Fragen, viele Anmerkungen. Ich probiere mal
rein in die Historie mit dir.
Auf Punkt einzugehen, gehen wir direkt in die Historie ein. So 90, 91, erste Equipment-Serie. Es gab tatsächlich vier Modelle damals. Support, Guidance und Cushion sind so wahrscheinlich die drei Silhouetten, die am meisten Bekanntheitsgrad haben. Aber tatsächlich gab es damals auch einen Racer OG, auch Cabrio genannt als Spitzname. Und in der zweiten Equipment-Serie, wir reden halt immer von erste Equipment-Serie Anfang der 90er, zweite Equipment-Serie war so 92, 93 rum. Gab es dann auch wieder alle vier Modelle im Running-Bereich. Da wurde der Racer dann zum Racing. Und in einer Zweier-Equipment-Serie damals hat man aber die ikonischen OG-Colorway von dem typischen Equipment-Grün aus den 90er-Jahren adaptiert und hat halt noch Blau- und Rottöne dazu getan. Es gab tatsächlich damals auch Women-Silhouetten, es gab auch einen Lady-Cushion. Wir haben den oft auch damals Twitter-Cushion genannt, war irgendwie so ein Spitzname. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo der so genau herkam, aber umgangssprachlich so unter Sammlern und Racing. Wir stellen den tatsächlich jetzt hier auch aus, kommen wir später dazu. Gab es als einzigsten von diesen, ich sag jetzt mal, fünf Modellen nur in Blau und Grün, niemals in Rot gesehen, ja. Also es gibt, theoretisch müssten es 5x3, 15 Schuhe sein.
Ja, eigentlich schon.
Es sind tatsächlich nur 14, aber Cushion Support und Guidance waren am populärsten, haben sich durchgesetzt. Bis heute gibt aber auch Liebhaber für Racing und Racer, die waren aber wesentlich limitierter, Stückzahlen sehr gering. Und was es mit den Namen auf sich hat, ist halt oft das Laufverhalten. Das heißt, damals gab es eine gewisse Technologie, man hat das Laufverhalten geprüft, ob man Vorderfußläufer oder einen Hackenabroller oder Überproportionierer oder naja, also jeder Begriff steht halt.
Und alle für kann auch alle in der Werbung mal vor.
Eigenschaft eines Lauftyps. Ja. Das ist halt so, wenn du heutzutage in so Laufladen gehst und dich dein Laufverhalten analysierst, konnte man damals auch schon ermitteln, welcher der drei Schuhe mit den jeweiligen Eigenschaften für deinen Fuß der geeignetste ist, um in den damaligen Zeiten Sport, Fitness damit zu treiben. Es waren tatsächlich damals auch Performance-Schuhe, Laufschuhe, also auch Funktionsschuhe, die konnten halt auch tatsächlich was. Ich glaube, heutzutage ikonisch haben die einen anderen Stellenwert. Es ist halt eher so im Lifestyle angekommen und hat halt eher so ein Holy Grail-Faktor. Heutzutage geht man damit jetzt keinen Marathon mehr laufen. Ja, und
aber man hätte es damals gekonnt. Ich glaube, das vergisst man.
Man hätte es halt wirklich damals gekonnt und man hat es sicherlich auch gemacht. Und es hat, wie gesagt, eher so die Running-Sparte. Anfangs aber angedeutet, es gab es auch für Court, für Tennis, für Adventure, für Bergsteigen, für Kanufahren und. 360 Grad Performance mit Zelten, mit Rucksäcken, also alles, was du halt sportlich aktivieren willst, konntest du mit sämtlichen Artikeln von Bekleidung bis Funktionen tatsächlich an den Start bringen. Und ja, wie schließen wir jetzt den Zirkel wieder? Warum sind die drei so ikonisch? Das ist vor allem, hat das sicherlich auch mit dem Slogan zu tun, die Equipment-Serie seit Anfang der 90er begleitet, und zwar, das war oft Adidas Equipment, the best of Adidas. Gab es auch in ganz vielen Werbekampagnen damals, Werbespots ausgestrahlt. Das Wesentliche ist sonst nichts. Auf Englisch, everything is essential, nothing that is not. Und tatsächlich war das auch damals so, dass vor allem der Qualitätsstandard für die damalige Zeit einzigartig war. Robuste Schuhe, Schuhe, die sehr lange halten. Es gibt vor allem aus der Zweier-Equipment-Serie 92, 93 viele Schuhe, die heute nach über 30 Jahren noch tragbar sind.
Findet man auch nicht
überall. Wunderbarste Materialien in Kombination mit Funktion, mit Qualität. Und tatsächlich war das so ein Statussymbol von Qualität für Sammler, für erste Generation von Turnschuhsammlern. Und tatsächlich halt in verschiedenen Szenerien halt einfach wirklich ein Statussymbol für Qualität. Es war ein Qualitätssiegel in der damaligen Zeit. bis heute nie verloren. Man muss dazu sagen, dass der Slogan natürlich aus einer Werbekampagne Anfang der 90er entsteht und man das natürlich in die Neuzeit von heute 2025 übersetzen muss und vielleicht auch, wenn man es als Liebhaber nicht gerne hören möchte, sicherlich heutzutage nicht mehr dem Slogan komplett gerecht wird, the best of Adidas, weil das damals natürlich aus dem Approach, aus dem Anspruch gewählt wurde, dass es damals die beste, neueste, funktionalste Technologie war. Im Jahr 2005 hat sich Adidas natürlich auch weiterentwickelt. Es gibt viele neue Technologien und die haben sicherlich im Performance-Sektor die Equipment-Serie auch abgelöst. Ich habe auch mal aufgeschnappt, man könnte auch sagen, the best of Adidas from the past. Ja, so ein Slogan, der ganz gut passen könnte. Das Beste von Adidas aus der Vergangenheit. Das trifft es ganz gut. Das heißt, in der Performance-Welt hat es heutzutage wenig bis kaum noch Berücksichtigung. Das ist einfach zu einem Lifestyle-Produkt über die letzten Jahre geworden.
Ich meine, 30 Jahre liegen dazwischen. Ne? Also wäre ja auch schade, wenn so ein Konzern wie Adidas, ein Sportartikelhersteller, es nicht schaffen würde, in 30 Jahren nochmal wieder ein Update zu fahren. Von daher ist es aber spannend zu sehen, dass du natürlich trotzdem gerade mit dem Cushion, der ja immer auch für Komfort gestanden hat, immer noch einen Schuh hast, der unfassbar komfortabel ist. Wenn wir jetzt nochmal auf die Geschichte eingehen, Peter Moore damals bei Nike hat natürlich unter anderem den Jordan 1 gemacht, wurde ja auch Hollywood 3 verfilmt. Er ist ja rübergegangen auch mit Strasser, der ja damals das Marketing bei Nike gemacht hat. Man war unzufrieden, irgendwie in Beverton, hat sich gedacht, komm, gehen wir nach Herzogenaurach. Da lief es aber nicht so ganz gut bei Adidas zu dem damaligen Zeitpunkt, Anfang der 90er. Und die haben auch so einen kleinen Neustart irgendwie gebraucht. Mhm. Und da kamen die beiden Jungs von Nike natürlich durchaus auch gelegen. Und dann packst du noch Jacques Chassin oben drauf, der ja auch die ZX-Serie gemacht hat, zumindest die Vierer. Und dann hast du halt ein Trio Infernale. Und die haben da was auf die Beine gestellt, was wir heute dann halt eben mit Equipment auch dahingehend abfeiern. Hast du noch eine Anekdote zu dem ganzen Thema? Ich meine, wenn so drei Leute zusammenkommen... Oh.
Peter Moore jetzt tatsächlich persönlich nicht. Er ist natürlich in der Szene sehr bekannte, schillernde Person, der, ich glaube, sehr viel Beitrag geleistet hat, generell zur Sneaker-Historie bei diversen Brands, hat viele starke Silhouetten kreiert für verschiedene Brands, für Nike, für Adidas, hat an der Equipment-Serie gearbeitet. Ich bin tatsächlich, wenn überhaupt, eher persönlich näher an Jacques dran gewesen. Mhm. Hab Jacques Chasseur auch schon persönlich treffen können, habe auch schon mal ein Video-Interview mit ihm geführt, für eine damalige Aktivierung gemeinsam mit Overkill, wo ich sehr stolz drauf bin. Das war für mich so eine Ikone, sehr stolz, ihn damals auch beim Release-Event unserer Community vorstellen zu können. Markus Thaler leider nicht persönlich getroffen, da habe ich auch eine tolle Anekdote nach einem Treffen in Japan tatsächlich verschlafen. Sollte ein Dinner in einem Restaurant und mein damaliger Kollege hat mich da nicht geweckt. Ich hatte Jetlag und habe dann das Dinner mit Markus Thaler verschlafen. Oh, und habe im Nachgang eine signierte Serviette von meinem Kollegen als Entschädigung erhalten.
Und wenigstens so, das.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, ansonsten, nee, mich habe ein bisschen mehr Historie mit Jack und Markus. Mhm. Tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, Dreier und auch Vierer ZX-Serie, Anfang der 90er Jahre gestaltet. Du hast vorhin noch mal die Frage oder einen Link zum Torschensystem gesagt, was natürlich in der ZX-Serie verbaut ist und tatsächlich basiert die Equipment-Serie und sicherlich auch die Assoziation und auch ein Design-Approach ist quasi wie eine Weiterentwicklung von der ZX-Serie und man sieht halt, dass Personen, die im Creation-Prozess von ZX involviert waren, auch Einfluss auf Equipment hatten. Das waren zum Teil die genannten Personen, der eine mehr, der andere weniger. Und so kann man quasi sagen, dass ZX-Serie so ein bisschen die Eltern und die Vorreiter, Vorboten, Vorverwandten von der Equipment-Serie sind. Damit fing alles mal an.
Wenn man sich jetzt anschaut, Guidance, Support oder Support, je nachdem, wie man es nennen möchte, und halt, wen habe ich gerade vergessen?
Cushion.
Guidance, Support, genau, und Cushion. Wenn man sich die drei anschaut, welchen würdest du als dein Favorite picken und warum?
Mein Favorite war immer, ich muss auch nochmal abnörden, es gibt nicht nur Einser- und Zweier-Serie, das Ganze wurde damals fortgeführt in Dreier-, Vierer-Serie, also immer so 94, 95 gab es einen Drop und essentiell ist die 1er und die 2er Serie, das sind die populärsten Modelle. Mein Lieblingsmodell ist sowohl in der 1er-Serie der Guidance als auch in der 2er-Serie der Guidance. Wobei ich sagen muss, dass mein Equipment-Herz natürlich auch für 2er-Serie Cushion als auch Support blüht. Differenzierungsmerkmal auch nochmal die Farbgebung, wo man drauf eingehen kann. Bei mir war immer ganz stark 2er-Serie fixiert auf Rot. Warum? Rot war damals so ein bisschen Champions League, Königsklasse. Auf dem Schulhof, ich war zu jung, ich hatte leider keine Equipments auf dem Schulhof an, aber wenn du mal zu den Großen aufgeschaut hast, ich war halt viel Stadionkultur inspiriert beim Fußball. Rot war halt selten. Ich glaube, zu vermuten oder mit großer Sicherheit zu sagen, dass rote Farbgebung damals deutlich weniger produziert wurden. Angebot, Nachfrage, es gab wenig Angebot, vielleicht damals auch weniger Nachfrage, aber über die Jahre hin hat natürlich das, was selten ist, an Begehrlichkeit begonnen. Das heißt, bei der 2er-Serie waren auch tatsächlich die roten Farben, hatten die größte Wertentwicklung, waren am seltensten überhaupt irgendwo aufzutreiben. Grün und Blau waren dann tatsächlich schon besser verteilt. Trägt sich alles geil, alles cool, aber bei mir war es, ich war extremst lange auf der Suche im Bestzustand oder im Neuzustand 2er-Equipment-Serie damals zusammenkäuflich zu erstehen. 2er-Guidance ist tatsächlich auch aus der alten Zeit mein teuerster Schuh damals gewesen in der Anschaffung.
Okay, willst du Preis nennen?
Waren damals 650 Euro. Da war ich, glaube, wenn ich so um 19, 20 Jahre alt. Ist schon lange her.
Was meinst du, wo
wir
heute liegen?
Das war so mein Holy Grail. So.
Heute? Könntest du einschätzen, wo wir jetzt liegen? Würde?
Die sind tatsächlich damals, würde man sagen, so vor knapp 10 Jahren. Ist 2er-Equipment-Serie immer so zwischen tatsächlich 500 bis 1000 Euro hoch, neu in Box. Vielleicht auch mal bis 1200 Euro. Und dann, wie man es halt so könnte, je nach Zustand, ne? Gebraucht oder Karton, je nach Zustand halt natürlich weniger wert. Man muss dazu sagen, dass jetzt natürlich im Laufe der letzten Jahre auch Retro-Versionen von Adidas auferlegt wurden in verschiedenen Jahrgängen. Und dann halt auch die OG-Colorways neu aufgelegt wurden. Und wie das halt immer so ist, ne? Im Laufe der Zeit löst dann halt der Retro vielleicht auch mal ein OG ab und dann putzt dann auch mal die Preise. Und das ist so ein bisschen wie in der Börse, geht so ein bisschen auf und ab. OGs liegen preislich immer noch deutlich über den Retros. Aber man konnte davon profitieren, dass man den einen oder anderen OG vielleicht vorübergehend von dem einen oder anderen etwas günstiger erstehen konnte, weil Leute vielleicht auch irgendwann nicht mehr da begriffen haben, was sie dort haben oder dann eher den neueren Schuh und vielleicht manche konnten auch den Unterschied nicht so richtig schätzen und den einen oder anderen kann man dann tatsächlich doch nochmal günstiger erstehen als wie zu damaligen Spitzenzeiten.
Ihr habt ja jetzt den Overkill Women's Store auch umgebaut zum Release, der morgen stattfinden wird. Ihr habt extrem viel Liebe da reingesteckt. Das, was wir jetzt gerade als unser Interview-Setup sehen, ist natürlich das, was morgen erscheint. Aber hier gibt es auch noch einen anderen Bereich, den wir natürlich hier immer wieder einblenden werden, mit ganz, ganz viel Dingen auch aus der Vergangenheit. Wie lange hat es gedauert, bis du die Dinge so zusammengetragen hast für dich, dass du das Gefühl hattest, oh, ich glaube, ich bin an einem ganz guten Punkt meiner EQT-Sammelleidenschaft angekommen?
Also ich sammle Adidas Equipment Series, egal ob Apparel, Merchandise oder Schuhe, jetzt seit tatsächlich genau 20 Jahren.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Auf den Tag genau, nein, Spaß beiseite.
Wäre geil.
Und das war natürlich so ein Prozess. Ich war tatsächlich damals so nerdig veranlagt, sparsam, dass ich so die Holy Grails relativ schnell erstehen wollte. Das war damals eine budgetäre Frage. Man hat schon die Möglichkeit gehabt, waren halt Raritäten, aber am Ende des Tages, wenn du halt bereit warst, eine Schmerzgrenze zu investieren, dann konntest du auch schon den einen oder anderen Schuh sagen. Ich war tatsächlich so Anfang 20, wo ich die 1er und 2er Serie komplett neu zu Hause hatte, teilweise auch mal doppelt in Box.
Ach, so schnell schon?
War, ja.
Wow, okay.
Wie gesagt, hatte bei mir damals einen riesigen Stellenwert, war fleißig, arbeiten gegangen, schön Geld weggespart. Und für mich war das so das Must-Have. Ich bin damals, Sammelleidenschaft fing bei mir mal damals über Bekleidung an, bunte Pullis, gerade Colucci, Tundra, Kugi, Eisberg, ja, in die Richtung. Dann ging es mit Lederjacken weiter, Redskins, Avirex, Diesel, so Chevignon, die Richtung. Ne? Und dann fing es mit Schuhen an. Ja. Komplettes Dresscode und Outfit haben einen halt so ein bisschen prägt, war halt it's all about the outfit, so gesehen.
Natürlich.
It's all about the style.
Immer.
Und 20 Jahre, das war dann nur zur damaligen Zeit so, dass ich schon recht preisintensive Sammlung hatte. doch relativ jung war und dann da auch schon nicht unerhebliche Werte bei mir zu Hause standen. Mhm. Ja. Das heißt, ich war dann oft auch, ich habe dann viele Schuhe auch getragen, viele aber immer neu da gehabt, weil ich immer beides irgendwie haben wollte. Und ich war aber auch immer ein bisschen finanziell orientiert. Das heißt, für mich war es halt auch immer ein bisschen wichtig zu schauen, kommt ein Retro oder nicht, habe ich viel Wertverlust. Wenn du einen Schuh anschaffst, der hat 500 Euro wert, vielleicht hast du nur 250 bezahlt, dann musst du halt auch mal gucken, kommt ein Retro, stürzt der Preis ab. Du willst dann jetzt auch nicht auf einmal, wenn da 20 Schuhe rumstehen, die 500 Euro wert haben, 10.000 Euro, die dann parken und dann ist es irgendwie, ne? Das heißt, es gab dann halt auch immer mal so Situationen, wo ich mich tatsächlich, als ich alles hatte, das war schon öfter mal so, dass ich genauso wie bei Lederjacken alles komplettiere, und wo ich alles hatte, gab es auch mal wieder so Zeiten, wo ich teilweise was rausgebrochen habe aus der Sammlung und es auch wieder verkauft habe im engen Netzwerk. Das heißt, oft eher an sehr gute Kumpels, kann ich so an zwei Händen abzählen, wo es dann immer den einen oder anderen gibt, wo wir uns die Schuhe mal hin und her geschoben haben. Am Ende des Tages sind die dann auch irgendwann wieder zurückgekommen. Muss tatsächlich sagen, jetzt so Teenager mit 19 bis 22 war schon crazy, so die Menge, den Zustand, den Art von Schuhen meinen eigenen nennen zu können. Ich hatte damals auch so Ikea-Vitrinen im Flur, alles so drapiert, Kisten drin, Booklet, und war schon so, wenn du in eine Wohnung reinkommst, schon so, oh, war schon ein bisschen outstanding für so einen kleinen Bengel aus der Hood im tiefen Osten und so. Ja, so fing das halt an. Absolute Sammelmacke. Ich habe dann wirklich alles gesammelt, von Booklets bis Kataloge, bis Klamotten, alles, was man irgendwie so, Tassen. Also ich bin wirklich für jeden Scheiß auf gut Deutsch zu begeistern. Deshalb haben wir auch oft so viel Goodies, wenn wir Releases halt haben, weil so eine bekloppten Typen wie ich haben einfach Bock, jeden Schnulli sich irgendwo hinzustellen. Und davon gibt es eine ganze Menge bei mir. Lace-Tags, Schnürsenkel, keine Ahnung, you name it, ja.
Die Liebe zum Detail ist bei dir bzw. Overkill auf jeden Fall auch über die letzten Jahrzehnte merkbar gewesen. Wir haben uns ja in einem anderen Format im letzten Jahr sehr ausgiebig dazu ausgetauscht, als ihr Geburtstag gefeiert habt und ja auch einige Schuhe auf den Markt gebracht habt. Und da haben wir auch so einen kleinen Abriss dazu gemacht, was ihr alles in den vergangenen Jahren auf den Markt gebracht habt, was passiert ist, mit welchen Aktivierungen, welchen Ideen. Also Liebe zum Detail ist da. Wo du gerade aber auch erzählt hast über die Sammelleidenschaft, ist, glaube ich, ja nicht nur der Punkt, dass du die Sachen zu Hause hattest, sondern du hast dann halt eben eine Avirex-Jacke auch angehabt, die natürlich einen Preis hatte. Carlo Colucci-Pulli, der auch einen Preis hatte, dazu die passenden Schuhe. Also das war dann natürlich auch ein Statement, wenn du auf die Straße gegangen bist, oder?
Auf jeden Fall. Ich war damals, für damalige Verhältnisse, sehr prollig gekleidet. Also jetzt gerade so bei Lederjacken Champions League-mäßig für mich damals diese gewesen. Wenn ich da jetzt meine Top 20 aufzähle, dann muss man halt sagen, da waren die meisten schon wert 500 bis 1000 Euro. Ich habe immer selten Jacken gehabt. Das war damals so ein Babyblau-Orange. Das waren so Jacken, wo, wie bei seltenen Schuhen, da kennst du vielleicht, gibt es 4 Stück in Deutschland. 4 Typen, die du kennst, die diese Jacke hatten. Ja, ich habe, wie gesagt, damals mal meine Sammlung aufgelöst an Lederjacken. Bin dann da auch irgendwann ein bisschen so aus dem ganz prolligen, ganz langsam auch irgendwann mal wieder entwachsen. Mittlerweile habe ich da wieder voll Bock drauf. Schuhe waren da halt ein ganz großer und ein ganz wichtiger Part. Ich muss dazu sagen, ich hatte nicht das Glück, Anfang der 90er die Schuhe schon tragen zu können, weil ich einfach zu jung war. Das heißt, ich habe das alles nacherlebt auf dem Schulhof. Es gibt eine Generation vor mir, die Adidas Equipment ganz normal im Sportladen erstehen konnte, das da gesehen hat und es für damals noch D-Mark-Preise erstehen konnte. Das hatte ich halt nicht. Ich habe halt mit jungen Jahren mich geschult, habe mich orientiert an den Großen, wollte wissen, was ist geil, was ist selten, womit bist du der King. So, ne, das ist so. Bei uns war früher mal das Motto, habe ich in mehreren Interviews immer schon gesagt, so nach dem Motto, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Ist ein bisschen oberflächlich, aber das hat mich immer begleitet auf dem Schulhof, Teenagerzeit geprägt, und ich war komplett sehr materialistisch eingestellt. Muss dazu sagen, ich hatte keine anderen Laster. Also viele Laster, die viele andere in der Jugendzeit hatten, hatte ich halt nicht. Bei mir sind es halt komplett Klamotten, Schuhe. Punkt.
Dann hast du schon mal ganz gut eingegrenzt, auf jeden Fall. Ja. Du hast erzählt, Schulhof ist das eine. Natürlich, in jungen Jahren lässt man sich davon inspirieren, was tragen die anderen. Heutzutage wird man wahrscheinlich TikTok und Instagram heranziehen. Auf der anderen Seite hatte EQT aber ja auch immer einen Stellenwert in zwei Bereichen, Fußball und auch in der Techno-Szene in Berlin. Zwei Dinge, die dir ja auch recht nahe sind. Hast du es stärker dann auf dem Platz, respektive dann am Stadion mitbekommen? Oder war es dann häufig dann auch so Techno-Szene Berlin, Nachtleben, wo du dann auch EQT gesehen hast?
Primär erstmal vorrangig Stadionkultur, bei mir natürlich Fußball. einfach als jüngerer Teenager natürlich eher beim Fußball gewesen, als wie dann halt schon in den krassesten Clubs, in denen du halt mit 15 oder 16 nicht so reinkommst.
Ja, das wird schwer, das stimmt, selbst in Berlin.
Und tatsächlich gibt es halt immer mal so ein paar Schuhe, die so Rave-Culture erlebt haben, von Adidas, auch von anderen Brands, und hat Equipment und ZX auch eine Rolle gespielt. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass Adidas Equipment oder ZX Series dazu jetzt wirklich ein Statussymbol für Berliner Club-Technokultur sind. So halt nicht. Ist sicherlich auch gegenwärtig dort am Start gewesen. Aber mich erinnert es mehr an Fußball, an Stadion, Atmosphäre. Anfang der 90er auch, wie gesagt, es fing alles mit Performance an. Also sämtliche Profileistungssportler wurden damals ausgestattet von Adidas. Fußball, Nationalspieler, sämtliche Sportler. Es gibt noch ganz viel vom DFB aus den 90er Jahren, Jürgen Klinsmann, alle haben Adidas Equipment getragen. Ja. Es gibt noch so viele Vintage-Kataloge und Werbeanzeigen, dass so viele Idole, mit denen wir groß geworden sind, an denen wir uns orientiert haben, an denen wir aufgeschaut haben, die haben halt die Schuhe damals getragen, aber aus einem Performance-Funktionszweck, die wir komplett in den Lifestyle transportiert haben. Und wir haben es halt getragen, um uns Lifestyle-mäßig abzufeiern. Und wir wollten auch ein Stück von dem Ganzen haben. Ja, und ich habe mich dann da über die Jahre reingefummelt, mein Knowledge erweitert und mir irgendwann so viel Wissen angeeignet, dass ich dann tatsächlich doch schon jemand war, der über die Jahre sehr viel dafür getan hat, dass man immer wieder Interviews über die Adidas Equipment Serie führt, immer wieder sehr viel Knowledge teilt mit der Brand, mit Adidas an sich selber über viele Jahre. Ich habe schon viele Ausstellungen kuratiert, nationaler Ebene, internationaler Ebene. Ich war in Griechenland, in Athen, in Seoul, in Südkorea, Tokio, Japan. Also ich habe halt schon viele Stücke meiner Sammlung an viele Orte der Welt geschleppt, um Aufklärungsarbeit zu leisten, um Geschichten aus den 90ern zu erzählen, von damals in die jetzige Zeit, was das für uns für einen Stellenwert hat. Und ja, habe natürlich ein enormes Archiv und Zugriff auf die Modelle, auch noch von damals, die wir auch morgen hier beim Event im Women's Store zeigen. Ja, und haben da viel in der Vergangenheit geleistet. Ich glaube auch, dass wir so der Pionier sind, ohne da jetzt eingebildet zu sein, nur mir zu doll auf die Schulter zu klopfen, die da seit Jahren sowohl bei der Equipment-Serie als auch bei ZX immer wieder Instinkte setzen und daran erinnern, dass es da ein Zielpublikum gibt, dass es ein relevantes Thema ist, ein Liebhaberthema, und dass das kein Thema ist, was man unter den Tisch kehren sollte, dass man immer wieder auch ein bisschen OG-DNA beibehalten soll. Ich bin auch immer offen, Themen weiterzuentwickeln, in die Neuzeit zu transferieren. Ich bin da sehr, sehr locker, feel free. Gibt viele Oldschooler, die wollen halt nur das Alte, sind dem Neuen gegenüber immer ein bisschen skeptisch. Ich sag immer so locker durch die Hose atmen. Ja, und jetzt sind wir halt wieder beim nächsten Drop und haben halt inhaltlich überlegt, okay, was können wir anders machen wie all das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, oder wie können wir uns nochmal neu erfinden, weil wir tatsächlich schon sehr, sehr viel geboten haben in der Vergangenheit. Es ist schon schwer zu toppen, das, was wir über die letzten 10 Jahre für Adidas im Equipment-Sektor gemacht haben, ist schon fast auch schwierig, unseren Kunden gegenüber Newness zu schaffen.
Ja, nachvollziehbar. Hast du mal durchgezählt, wie viel Adidas Collabs oder beziehungsweise auch Aktivierungen ihr in den letzten Jahren gemacht habt?
Nee, tatsächlich.
Schade, ich nämlich auch nicht. Aber
also Collabs haben wir jetzt generell auf Silhouetten, müssten so zwischen 6 und 8 oder 9 Schuhe sein.
Und dann die Aktivierungen drumherum?
Aktivierungen haben wir natürlich wirklich etliche, und wir reden, was ich gerade angeschnitten hatte, ich glaube Seoul damals 300-400 Paar Schuhe rübergeflogen, dass man mal eine Größenordnung bekommt. Wir hatten auch damals Overkill-treue Fans, die zum Beispiel aus Taiwan eingeflogen sind, sich haben Schuhe von uns signieren lassen, damals noch Equipment Taxi Racing, mega stolz halt gewesen. In Griechenland, in Athen war es auch besondere Kulisse für mich, weil die Setups, das waren immer Aktivierung, Marketing-Kampagnen, wo Adidas Equipment Marketing-Fokus stand und ich einfach die Community vor Ort, ich sag jetzt mal, aufklären konnte. Und das waren schon Aktivierungen mit guten Budgets in Form von, dass man sich sehr Mühe gegeben hat, Produkte in Szene zu setzen, sehr hochwertiges Setup, wo ich selber, für mich war es immer Aufklärungsarbeit, ja. Ich Promo für Overkill und einfach Leidenschaft, für mich einfach so Hat mir damals einer erzählt, dass ich durch die Welt reise und den Leuten da was vom Produkt erzähle und dem meine Schuhsammlung zeige und die weltweit importiere. Da hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Und das ist ja natürlich, für mich schlägt das Herz schneller. Und ich habe mich da immer auch aufgeopfert, für Adidas da zu sein, für die Community, aber natürlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit für Overkill zu leisten. Ja, und Schuhe, wir haben immer vier Schuhe gezeigt. Es gibt halt immer OG-Serie, was wir von angesprochen haben, 1er-2er-Serie. Wir haben tatsächlich auch in Berlin mal eine riesige Ausstellung gehabt. Damals auch lauter Celebrities da gehabt, King Push, Pusha T und noch ein paar andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Da haben wir auch ganz viele Retro-Versionen gezeigt, Collabs, also nummeriert jeden Artikelnummer, Jahrgang, Collab-Name, alles archiviert, alles aufgedruckt. Es waren auch richtig krasse Setups. Schuhtechnisch ist das, kann kaum einer, also ich sage jetzt einfach mal eingebildet, niemand, das toppen, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben. Den Wettbewerb braucht man auf Adidas Equipment gar nicht mehr antreten. So frech bin ich mal. Was wir aber diesmal, und das ist sehr interessant, bei dem Release anders machen wollten, zu gucken, wie können wir uns denn neu erfinden? Wie können wir denn unseren Kunden was bieten, was wir denen nicht schon vor 5 oder 10 Jahren geboten haben?
Ne? Jetzt hast du dir die perfekte Selbstüberleitung gegeben. Und was habt ihr gemacht?
Ja, wir sind halt weiter in die Equipment-Serie reingegangen und haben uns zwar von Running und von Schuhen auch ein bisschen wegorientiert, weil der derzeitige Drop vom Equipment 93 Cushion exklusiv bei uns in Europa verfügbar. Du hast vorhin angesprochen.
Ja, wie kommt es dazu? Wie kam es dazu?
Dazu kommen wir gleich.
Ja.
Der Drop nicht nur darum dreht, sondern Adidas Equipment ist quasi back im Game 2025 im Apparel-Business. Wir haben den zweiten Drop mit, ich glaube, 2021 kuratierten Apparel-Pieces. Erster Drop war im Januar. Zweiter Drop jetzt, heute Nacht, morgen.
Also auch erst Farbe grün, jetzt Farbe blau.
Genau, blau. Wir haben auch ein paar Pieces schwarz dabei. Vereinzelt taucht auch mal noch eine grüne Hose auf. Und ja, also ich meine, 20 Apparel-Pieces halt wie eine Kapsel-Kollektion. Und da war es Zeit für uns zu sagen, ey, okay, wir zeigen mal ein bisschen mehr. Wir highlighten nicht nur Footwear, sondern es ist auch mal Zeit, Apparel aus dem Archiv zu holen. Mhm. Und auch Merchandise, Accessories. Accessories meine ich aus der damaligen Serie. Gürteltaschen, Rucksäcke, Reisetaschen in sämtlichen Formaten, von klein, mittel bis groß bis übergroß. Von der Waschtasche, von dem Basecap bis hin zu, von Sprinterhosen, von Langhosen, von Jogginganzug, zu Crewneck, zu Hoodie, zu Half-Zip. Genau das gibt's hier morgen live zu erleben. Das heißt, wir haben eine Exhibition kuratiert mit ganz vielen OG-Sammlerstücken im Bestzustand. Ich würde fast sagen, 90% der Produkte, die wir mitgebracht haben und aufstellen, sind alle niegelnagelneu. Mit Schildchen dran, mit Booklet. Perfekter Zustand. Und das ist, hat's so an sich, habe ich das noch nicht miterlebt, in der Fülle, wie wir das hier morgen anbieten und zeigen, hat es so noch nicht gegeben, auch von uns nicht. Also wir haben bis jetzt immer Schuhe, volle Kanne angeboten und jetzt on top gibt es halt auch noch Bekleidung und den ganzen anderen Krimsel-Kramsel drumherum, weil wir quasi auch eine Hommage an die damalige Purple Capsule weiterleiten wollten. Das war damals auch geile Qualität, das war auch das Beste vom Besten. Und tatsächlich muss ich sagen, haben wir uns da auch raufgestürzt, weil ich mega zufrieden bin und auch groß ins Schwärmen kommen muss, was die Qualität und die Umsetzung für Apparel aktuell bedeutet.
Das heißt, du bist zufrieden?
Ich bin ein Riesenfan davon. Ich muss immer wieder Fürsprecher davon sein. Vom ersten Augenblick, wo ich die ersten Samples im Sell-In-Prozess gesehen habe, also eine Order-Phase, wo wir ein Dreivierteljahr im Voraus die Ware einkaufen, schwere Ware, gute Ware, gewaschene Ware, Oversize-Ware, was einfach gerade in ist, mit auch Funktionsschnitten. Wir haben auch ganz viel Iridescent Look. Das heißt, immer hier so eine Schimmer-Tracksuit, Jacken und Hosen, was ich sonst halt oft eher so Richtung Stone Island halt sehe. Schwere Qualität. Ich bin von dem Fit mega zufrieden. Es gibt tatsächlich keinen Artikel, den ich ansatzweise schlecht machen kann. Und ich muss sagen, auch wenn man immer wieder schwärmt und sagt, das ist gut und das ist toll, ich muss dem Ganzen echt einen großen Lob aussprechen und sage das immer Stammkunden, mein Freund gegenüber, das ist genial, was Adidas da rausbringt. Es gibt eine Marke für mich.
Okay.
Das ist Preisniveau. Der Adidas Equipment Liebhaber ist sehr preissensibel. Mhm. Ich wertschätze die Ware, weil wir natürlich als Streetwear-Händler hier Vergleiche zu Streetwear-Brands haben, zu gewissen Fabrics, zur Qualität. Wir haben einen Vergleichspunkt einfach. Ich finde es fair, ich finde es auch zeitgemäß. Aber von der Entwicklung aus den letzten Jahren, wenn es mal Apparel Pieces halt gab, gibt es halt eine Preissteigerung. Wie bei vielen Sachen in der jetzigen Zeit, ist halt einfach das Preisige ein bisschen höher. Das heißt, vielleicht zu Konsortium-Drops vor 2-3 Jahren bei einem Hoodie oder einem Crewneck auch mal einen Aufpreis von 20-30 Euro. Und das verkraftet nicht jeder. Ich selber sage, es ist von der Qualität gerechtfertigt. Ich meine aber, dass nicht jeder Kunde draußen vielleicht diesen hohen Qualitätsanspruch wie ich genauso zu schätzen weiß, wie ich es halt tue. Ich mache es, deshalb schwärme ich darüber. Für mich ist es aber auch einfacher, weil ich kann mir den Stuff auch zu einem anderen Preis ziehen.
Klar. Wo liegen wir denn preislich so? Wenn du jetzt so, keine Ahnung, Crewneck rauspicken würdest.
Crewneck ist tatsächlich schon so Richtung 150 Euro.
Mhm, okay.
In der Vergangenheit so 120. Ich glaube, damit kann man gut arbeiten.
Ja,
ich habe jetzt gerade auch kurze Hose an, so eine Nylon-Shorts, die liegt bei 100 Euro.
Mhm.
Und da ist einfach so, ich sag jetzt mal Feedback auch im Stammkundenumfeld, ey, so mit 70, 80 würde man sich wohler fühlen. Und das ist schon ein Thema, muss ich auch ganz klar sagen. Ich werde da sehr oft drauf angesprochen. Wir haben das Feedback auch schon mal an Adidas geteilt. Müssen wir mal sehen, was sich da in Zukunft halt tut. Die wirtschaftliche Situation im Markt aktuell ist ja eh sehr angespannt.
Natürlich und weltweit. Man ist einfach preissensibel. Man guckt natürlich eher auf den Euro. Wenn man es natürlich auf der anderen Seite rechtfertigen kann mit einer guten Qualität, dann ist es zumindest schon mal hilfreich. Ich glaube, wir haben auch vieles gesehen, was teuer war und eben nicht den Preis standgehalten
hat. Genau, und das ist für mich der allerwichtigste Faktor. Jetzt mal fiktiv, wenn Marketingfokus endet und man beschließt, nach 2025 wird Adidas Equipment erstmal wieder für ein paar Jahre eingestampft, dann sage ich, dann wurde da erstmal eine ganze Menge an Kollektionen produziert, wo man lange dahinter stehen kann, wo man, ich kaufe viel zu viel von dem Kram ein. Für mich selber, weil ich zu krass überzeugt bin. Und das ist nicht ein Verkaufsargument, um die Leute da jetzt draußen alle fickrig zu machen, sondern ja, ich finde es einfach geil. Kommen aus dem Schwärmen da nicht raus. Aber ich kenne das Thema der Preissensibilität. Hat halt quasi zwei Medaillen, muss jeder für sich entscheiden. Was man auf jeden Fall nicht machen kann, ist, man kann die Ware auf jeden Fall qualitativ nicht schlecht reden. Also derjenige soll sich mal mit mir an den Tisch setzen und diskutieren. Ja, von daher Qualitätsanspruch super, fit super. Und deshalb wollten wir diesmal auch ein bisschen rein investieren, nochmal mit unserem Event auch ein bisschen aufmerksam drauf machen. Und auch der Podcast heute hilft natürlich, um das mal zu thematisieren, weil in den, ich sag jetzt mal, vergangenen Jahrzehnten ist tatsächlich jetzt so Apparel Merchandise aus der Equipment-Serie eher ein bisschen hinten runtergefallen.
Stiefmütterlich.
Es war halt sehr, ich glaube, bei Adidas ist auch ganz klar, man will auch mal sich ein neues Kundenklientel erschließen. Man will Adidas Equipment auch weiterentwickeln, auch das kann ich verstehen. Auch auf anderen Märkten mal schauen mit der Entwicklung im Streetwear-Segment. Was kann man denn mit so Pieces? Es gibt jetzt auch so über das Jahr so ein paar washed-out, ausgewaschene Pieces. Ich finde es mega zeitgemäß. Vintage-mäßig geil. Ne? Es gibt halt nur den einen, der hat noch das Oldschool-Ding auf dem Flohmarkt probiert, irgendwie zu erstehen und mal ein Schnäppchen schlägt oder mal teures Geld ausgibt. Und ja, das, was ich da so in den Händen habe, von allein die wie schwer die Ware ist bei den T-Shirts, ist ja mega geil. Ich meine, bei so einem sportlichen Typen wie mich mit so einem leichten Bauchansatz ist halt einfach so ein Oversize-Shirt, was ein bisschen dicker ist, das setzt halt nicht gleich an der Komfortzone an, wie ich mal so schon will.
Ja.
Und bei mir gibt es halt zum Beispiel nichts Schlimmeres. Ich bin halt kein Fan von so 30-Euro-T-Shirts, die 1 mm dünn sind für den Sommer, wo Konsumenten mit deiner sportlichen Figur vielleicht Spaß dran haben, aber...
Ja, aber da bin ich auch kein
Fan. Ich selber nicht so, ja.
Vor allen Dingen spätestens, wenn du die Dinger in die Waschmaschine geschmissen hast und wieder rausholst, dann sehen sie halt auf jeden Fall nicht mehr so aus, wie du sie mal gekauft hast. Und allein das ist ja schon
ätzend. Ich finde die Shirts, auch die ich jetzt habe, mega weich. Ich habe so Neurodermitis, achte viel auf Empfindlichkeit für meine Haut. Die Iridescent Tracksuits, die halt so ein bisschen reflective sind, die sind von innen samtig so weich. Also die haben halt so ein geiles Tragegefühl und Komfort, dass ich da sehr überwältigt bin. Aber ich spreche für mich, das wird sicherlich durch den Preis nicht für jeden ganz so euphorisch Ne? Aber ich sehe zwei verschiedene Sachen, Qualität, Fett und Co. Ja. Und das andere ist der Preis. Über den kann man immer reden.
Natürlich. Über was wir auf jeden Fall auch noch reden sollten, ist natürlich der Schuh, den man ja schon die ganze Zeit jetzt im Hintergrund gesehen hat. Du hast einen neben dir, hol ihn gerne mal auf den Tisch, beziehungsweise nimm ihn gerne mal in die Hand und zeig mal ein bisschen, was wir hier eigentlich haben, wenn wir über EQT sprechen, wenn wir über Cushion sprechen, wenn wir über 2025 sprechen.
Genau, ja, da haben wir das gute Stück. Zweiter Drop dieses Jahr. Exklusivität, wollten wir auch gleich nochmal drauf zu kommen. Shop-Exclusive zum Glück bei uns jetzt für Europa. Jetzt Edition 93 in Blau-Weiß. Mal selten keine OG-Materialien, das heißt Mudguard, komplett drumherum halt weißes Leder. Was jetzt für Equipment-Liebhaber jetzt auch nicht immer selbstverständlich ist. Man oft favorisiert man so Textilien, Stoffe, ja, genauso wie halt auch ein schönes Mesh. Hier ist jetzt tatsächlich, ich kann dir nicht mal sagen, wie genau das Material sich hier das auf der Top-Box...
Ich glaube,
das ist halt wirklich so ein Nylon. Es hat dort auch so einen Schimmereffekt. Beim ersten Drop im Januar war das tatsächlich, der Underlay war so ein 3M und darüber war grünes Mesh. So, und dann war der Hauptschuh im 3M halt natürlich ganz schön reflective und shiny und.
Passt denn ganz gut für der Januar und Februar.
Wieder ein bisschen reduzierter, meiner Meinung nach der stärkere Drop, jetzt 2, ist auch der letzte für dieses Jahr, wahrscheinlich. Darf auch nicht zu viel verraten oder zu wenig. Footwear-mäßig ist tatsächlich nicht ganz so viel in der Pipeline dieses Jahr. Ich glaube, der Fokus ist mehr Apparel, um so viel schon mal vorweg zu verraten. Und ja, was ist groß zu dem zu sagen? Blau-Weiß Farbgebung, die auch immer wieder natürlich Hommage an die Zweier Serie ist, damals aus Anfang der 90er. Was tatsächlich einigen Kunden aufgestoßen ist, grüne Details am Schuh, und zwar oben auf dem Zungenlabel ist das Performance-Logo, die drei Streifen, grün und auch im Heel-Bereich. Das heißt, es gab jetzt ein paar Leute, die natürlich sagen, grün und blau schmückt die Sau, wie passt das zusammen? Warum ist das Logo jetzt nicht schwarz, weiß oder blau? Solche Nachfragen gab es auch. Für mich ist es trotzdem stimmig. Ich verstehe das, warum der eine oder andere, weil da scheinen sich Geisters Geschmackssache.
Klar. Wie bei allem.
Es ist jetzt auch für mich nicht der Holy Grail. Es ist kein OG-Retro-Colorway, aber es ist eine schöne Weiterentwicklung. Man hat mal mit Materialien gespielt. Man hat sich mal ein bisschen abseits von dem Altbewährten versucht. Und ich finde, das ist auch völlig okay. Wenn man jetzt nicht komplett abdriftet und sich komplett entfernt, ist es völlig okay, dass man auch mal weißen Lederschuh mit rausbringt, was halt echt sehr selten der Fall ist. Und tatsächlich finde ich den Schimmereffekt vom Nylon total super. Ist geil. Cushion an sich, 93, ist eine sehr seltene Silhouette. Also es gab wenige Releases die letzten Jahre. Ich weiß aus dem Kopf genau, wie viele, und es waren so wenig, dass ich die an einer Hand abzählen kann. Deshalb ist der Markt ist relativ leergefegt, Nachfrage ist da. Die Fans für diese Leute gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich sagen würde, Cushion von der Zweier-Serie wahrscheinlich breiten kommerzielleren Markt mit die stärkste Silhouette mit dem Support. Guidance wie bei mir persönlich favorisiert. Aber ich glaube, in der Masse ist es eher der Cushion, der so ein bisschen die Nase vorn hatte. Ja, ja, ansonsten gibt es jetzt, glaube ich, jetzt hier nicht so viel, würdest du haben. Im Heel-Bereich hinten noch so ein bisschen schwarzes 3M Reflective auf der Straße, damit natürlich auch keiner im Verkehrsunfall gerät.
Streifenlogo auch nochmal in grün auf der Ferse, wie du schon gesagt hast.
Relativ klassischer Colorway mit ein bisschen Akzenten, aber jetzt kein das Nylon Reflective, so ist ein bisschen für mich Highlight, aber ansonsten gibt es jetzt nichts, wo ich jetzt den ganz besonders herausstellen würde und sagen würde, ja, ist.
Aber so Retro Meets 2025. Wir haben Retro-Schuh, aber halt eben mit einem Update, ein bisschen was Neues. Trotzdem nicht so gebaut, als wenn man plötzlich denken würde, sowas zur Hölle sehen wir denn jetzt gerade hier. Ja, das ist die Mischung daran.
Ich glaube, das Interessante daran, was ich finde, ist tatsächlich auch, kommen wir mal zu der Exklusivität. Ich glaube, dass er so, wie er hier ist, in den Materialien auch funktioniert, weil Distribution spielt auch eine große Rolle.
Klar.
Bei der Equipment-Serie, als auch bei der ZX-Serie. Mhm. Das eine ist natürlich Produkt, Kreation, aber am Ende des Tages muss man auch die Zielgruppe ein bisschen greifen können, die Märkte ein bisschen greifen können, sich ein bisschen mit den Materialien auseinandersetzen können und sicherlich auch ein Gespür dafür haben, was ist die richtige Menge, die den Markt verkraftet. Da wäre ich jetzt so eingebildet, dass ich sagen würde, da bin ich sehr nah dran an der Thematik. Ich bin, glaube ich, sogar so selbstbewusst, dass ich sagen würde, dass ich da näher dran bin, wie vielleicht auch viele Selbstmitarbeiter bei Adidas, weil ich einfach praktiziere dieses Hobby und die Leidenschaft seit über 20 Jahren. Und von daher bin ich natürlich ein bisschen detailverliebter, bin durch das Business auch mit Overkill da komplett reingestartet, durch mein Netzwerk, und habe natürlich viel Erfahrung zu mengen, beobachte viel, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig, was passiert, wann geht man was in Sale, wann geht es nicht in Sale und. Ich kann da zu sämtlichen Releases so viel zu sagen und dazu beitragen, dass ich tatsächlich ein Gespür dafür habe, wann ist es zu viel oder wann halt nicht, wann ist es passend. Und hier hatten wir jetzt den glücklichen Vorteil, dass tatsächlich der Schuh damals nicht gerangt war in der europäischen Kollektion für die User draußen. Es gibt immer verschiedene Märkte. Es gibt den US-amerikanischen Markt, den asiatischen Markt, Europa, Afrika. Und dann werden tatsächlich von Herstellern verschiedene Kollektionen gebaut für verschiedene Märkte, weil es ja verschiedene Interessen und auch Leidenschaft gibt, Geschmäcker. Ne? Das eine, was in dem einen Markt funktioniert, muss nicht in dem anderen Markt funktionieren. Und beim Pre-Lay-Meeting damals war tatsächlich, standen die beiden Cushions im Showroom und die waren...
Das war letztes Jahr, ne?
Genau, standen dort auf dem Tisch. Und dann gab es aber die Info, mein Herz hat gleich schneller geschlagen, weil, wie gesagt, auch schon, es gab original... 3 Cushions erst überhaupt als Retro, die rausgekommen sind, vor wenigen Jahren. Das Thema hat man auf jeden Fall noch nicht zu breit getreten. Und was ich natürlich erstmal freut habe, auch ein bisschen Business Case gesehen. Und dann gab es aber die Info, dass der nicht gerangt wurde für Europa. Das heißt, den gab es in einer globalen Kollektion. Ich, für mich, im ersten Augenblick, konnte das erstmal nicht verstehen, nicht nachvollziehen, weil ich gesagt habe, ey, wenn, dann ist er wahrscheinlich in unserem Markt am stärksten. Ich glaube halt tatsächlich der amerikanische als auch der asiatische Raum eher dort zu unserem Markt beschränktes Potenzial haben, meine klare Meinung. Ja, und dann haben wir halt damals Gespräche geführt. Dafür sind halt auch solche Pre-Lay-Meetings, dass man noch schauen kann, ob man was beeinflussen kann. Ich habe alles in die Waagschale gelegt.
Das ist richtig Überzeugungsarbeit geleistet.
Ein paar Knöpfe zu drehen und am Ende des Tages sind wir auch ein sicher vertrauter Account. Das heißt, für Adidas, wenn wir uns dann dafür stark und gerade machen, sieht man natürlich auch die Aufbauarbeit, die wir über viele Jahre geleistet haben. Ich glaube, man nimmt dort auch sehr ernst, was wir an Feedback übermitteln. Wir kriegen dann halt auch mal ein offenes Ohr und dann kann sich halt auch mal eine Tür öffnen. Und in dem Augenblick hat sich halt eine Tür geöffnet, dass wir gesagt haben, ey, wir haben halt die Anstrengungen Richtung global gewagt, in die Kommunikation zu gehen und jede Chance zu nutzen, um tatsächlich den Schuh dann irgendwie exklusiv bei uns launchen zu können. Was natürlich super ist, weil ja, wir müssen nicht viel auf andere gucken. Wir müssen nicht gucken, ob irgendwie da Early Bird-mäßig was released, ob sich irgendeiner mit dem Produkt nicht so identifizieren kann, wie uns 2 Wochen nach Release und vielleicht einen roten Preis reinschreibt oder, sondern wir sind da selbstbewusst, wir wissen, was wir können. Wir haben es auch mit der Menge nicht übertrieben. Auch ganz klar, dass man mal einschätzen kann, für das Produkt, so wie es dasteht, mit den Materialien, was ist eine gesunde Menge, dass es erfolgreich ist für Adidas als auch für uns. Man aber das nicht überspitzt und hier nicht probiert, die Kuh komplett abzumelken.
Kannst du, willst du eine Zahl nennen?
Natürlich nicht.
Habe ich mir gedacht.
Aber
Fragen muss ich trotzdem.
Ja, ich kann auch darauf eingehen, warum. Ich gebe ja sowieso schon relativ viel Preis und gibt ja auch viele Competitor. Gibt da vielleicht auch Competitor, die es dann in Zukunft vielleicht auch mal probieren, weder für das Produkt stehen, weder die Community binden zu den Produkten, aber vielleicht dann irgendwann mal sagen, ey, wenn der damit Kohle verdienen kann, vielleicht wollen wir damit auch Kohle verdienen.
So, soll es geben, solche Überlegungen, klar.
Was gibt es? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Wissen gibt man Preis? Mhm. Wie viel probiert man jemandem was in die Karten zu steuern? Man muss auch dazu sagen, ich will die Rolle nicht übertreiben, viele sehen sich auch nicht bei dem Produkt. Die wissen halt, jeder Store steht ja auch so ein bisschen. Jeder hat so seine Eigenschaft, natürlich. Jeder hat so seine Community und viele können sich auch mit dem Produkt gar nicht identifizieren. Ist auch okay, ich will jetzt gar nicht sagen, dass sich jeder da drüber hinaus raufstürzt. Aber ich glaube, wenn man alles preisgibt, welche Kniffe und so, dann gibt es vielleicht doch mal ein Copy-Paste. Ja?
Aber genau das probiert man ein bisschen. Genau das finde ich ja gut, wenn es eben eigentlich nicht der Fall ist. Wenn die Stores auch eine Identität haben, für Dinge stehen, wenn man weiß, ich gehe zu dem Store und bekomme das, das ist die Expertise. Natürlich eint uns die Liebe zu Sneakern, zu Streetwear, zu Apparel, Fashion, Lifestyle, ne, zu all diesen Themen. Aber trotzdem hat jeder noch so ein bisschen im besten Falle sein Alleinstellungsmerkmal.
Auch ein ganz großes Lob an Adidas aussprechen, ne, an der Stelle. Das wird schon sehr berücksichtigt. Also man hat schon sehr diese Denkweise, dass man sich mit den einzelnen Accounts auch gerade in Deutschland auseinandersetzt. Identität, woher kommt man, für was, ne, wer steht für was. Und ich bin da auch ganz offen, also wenn es jetzt morgen darum geht, dass wir direkt eine Performance-Basketball-Silhouette, eine Collab mit Overkill stattfinden soll, da gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen authentischen Partner, in Deutschland, wo ich sage, ey, da spielen wir nicht die erste Geige. Ich will damit nicht ausschließen, dass wir sowas in Zukunft nicht auch mal machen wollen. Aber wenn es dann natürlich um ZX oder Equipment geht, um eine Markteinführung, um Marketing, um Know-how, um jemand, der die Zielgruppe erreicht, dann denke ich, sind wir ganz klar da, Ansprechpartner Nummer eins. Es gibt auch andere Genres, ne? Classic, Court-Bereich. Es gibt halt einige Competitors, die auch einen guten Job machen, auch authentische DNA mitbringen. Und ich glaube, Adidas ist sehr gewillt, genau darauf zu achten, das nicht so krass zu vermischen, was ich auch richtig finde. Und dann auch jeden so ein bisschen sein Baby zu lassen und zu geben. Und ich glaube, es wird auch viel respektiert, wer hat da in der Vergangenheit was dazu beigetragen. Vielleicht auch so viel dazu beigetragen, ich weiß nicht, über Spitz sagen, dass es das noch gibt, aber ja, dass es den Wert von heute noch gibt, wo viele einfach nie was dazu beigetragen haben und dann im besten Fall nicht auf das gesattelte Pferd aufspringen. Und wenn sie auch noch aufspringen, dann machen sie es auch noch komplett falsch, weil sie halt einfach, dann offensichtlich ist, dass sie da einfach nicht zu Hause sind. Und deshalb muss ich sagen, mein Bauchgefühl macht Adidas da viel richtig und setzt sich mit vielen Partnern auseinander, um sie auf ihre eigene Art mit den Produkten, für die sie stehen, wo sie eine Affinität zu haben, eine Leidenschaft und dann auch eine Community, dort schon sehr positiv agieren.
Apropos richtig machen, Adidas hat mit dem AE, dem Anthony Edwards, einen Basketballschuh in den Markt gebracht, der sehr erfolgreich auf Performance-Ebene war, natürlich auch durch jemanden wie Anthony Edwards. Gleichzeitig ist der Schuh aber auch im Lifestyle angenommen worden. Wir haben den Hype rund um Samba, Gazelle, also Low-Profile, Court-Silhouetten, jetzt nicht erst seit 12 Monaten, sondern auch schon länger. Auch das funktioniert sehr gut. Jetzt natürlich nochmal wieder so klassisch Retro-Sneakerhead-Ding mit EQT. Das heißt also, Adidas hat aktuell wirklich ein gutes Momentum mit unterschiedlichen Bereichen. Wo würdest du EQT dort verorten? Ist es jetzt ein Liebhaber-Ding oder siehst du hier auch nochmal eine Möglichkeit, neues Zielpublikum abzuholen? Was natürlich sicherlich auch immer im Interesse einer Brand ist, zu sagen, ja, da gibt es Leute, die kennen das von früher. Wir freuen uns, dass sie Bock drauf haben und das wieder zurück ist. Aber wäre natürlich auch ganz schön, wenn ein paar jüngere Leute, Leute, die vielleicht auch gar nicht alterstechnisch jünger sind, sondern jünger in der Szenerie, Mode, Sneaker, Streetwear, sich dafür interessieren, dass die auch sagen, ah, was haben wir denn da? Geil, da ist was aufgeladen, EQT, ich habe da Bock drauf. Wie siehst du den Stellenwert von EQT jetzt mal abseits auch deiner Liebhaber- und Fanbrille?
Also erstmal, ich glaube, die Strategie von Adidas ist relativ klar. Man will Adidas Equipment, wenn dann, eine Chance auf was Neues geben, auf eine neue Zielgruppe, eine jüngere Zielgruppe, eine internationalere Zielgruppe. Was muss man dafür machen? Man muss auch weg von OG, man muss auch weg von den Silhouetten aus den 90er Jahren und muss halt Adidas Equipment auf die Neuzeit umtransformieren. Das heißt, die zwei Drops, die wir glücklicherweise dieses Jahr hatten, sind eine Seltenheit. Die Footwear-Silhouetten, die es für dieses Jahr gibt, die sind tatsächlich, wenn dann eher, auch Performance angehaucht, Techie angehaucht, tatsächlich auch so, ich glaube, so ein bisschen auch in dem asiatischen Markt. Will man da probieren, mit Funktion und auch mit Design zu punkten. Und ich glaube, die Silhouetten, die dort jetzt kommen und ein bisschen mehr neuere Technologie haben und ein ganz anderes Design, sind tatsächlich für die OG-Heads einfach nichts. Die spüren das Produkt nicht, die verstehen das Produkt nicht. Aber man probiert natürlich, neue Kundschaft für sich zu generieren. Und ich finde das ein Stück weit richtig. Für mich ist es immer, ich würde immer alle Wege irgendwie gehen. Ich würde immer probieren, den OG-Head abzuholen, ihm ein bisschen die Seele zu streicheln, ihm das zu geben, was er dort hat, weil auch wir geben das ja weiter an unsere Kids. Ne? Also wenn wir immer über Gen Z reden, das ist ja nicht nur Technologie und futuristisches Design, sondern Gen Z ist halt einfach eine Altersgruppe. Und ich sage jetzt, die OGs wie wir haben auch alle Kids, wir gehen zum Fußball und wir geben ja das, was wir erlebt haben und was uns viel bedeutet, auch weiter an unsere Kinder. Da wächst ja auch die nächste Generation an.
Und die müssen es ja irgendwie sehen.
Wir agieren das Produkt ja auch als Trendsetter für sie. Und von daher ist es ja nicht so, dass es jetzt hier ein Thema ist, wo man sagt, ey, alle, die in 19 Teenager waren, das sind jetzt schon die alten grauen Daddys und das stirbt hier halt irgendwann aus. Das ist ein sehr loyales Publikum, was es auch an seine Generation weitergibt. Aber on top kann ich komplett verstehen, dass Adidas probiert zu sagen, ey, wir brauchen einen neuen Ansatz. Es ist nicht mehr die Technologie von damals und wir wollen halt einfach eine gewisse, wir wollen es modernisieren und wir wollen Anlauf wagen, auch in anderen Märkten mehr Erfolg zu erringen, mehr Daseinsberechtigung zu bekommen. Ist jetzt der zweite Anlauf, den ich wahrnehme. Es gab vor knapp 5 Jahren auch Voboost, Fehl am Start war, Future Support, ADV, viele neue futuristische Silhouetten, Weiterentwicklung von der Equipment-Serie aus der damaligen Zeit, übersetzt auf die Neuzeit. Da haben auch einige Silhouetten funktioniert. Wir haben auch ein paar Collabs von Overkill gemacht, auf futuristischen Silhouetten immer noch direkt ausverkauft. Das waren aber so, ich glaube, so Trends, die eine gewisse Zeit funktioniert haben, aber so eine Halblebigkeit hatten, wo ich sage, 1-2 Jahre hat das funktioniert und dann ist es abgeebbt. Damals war auch Infrared, Colorway Infrared Weiß, Markteinführung. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich viele Ausstellungen kuratiert habe in der ganzen Welt und Interviews geführt habe, um dann so einen Marketing-Push zu machen. Ja, und da war es aber damals tatsächlich so, dass man mit der Weiterentwicklung, ich glaube, nicht den globalen Erfolg hatte, den man sich gewünscht hätte. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Grund, 2025, warum man wieder einen Schritt weiter gegangen ist und sagt, man ist ein neuer Versuch, man guckt nochmal rein, was die Produktpalette halt so hergibt. Und ich finde es richtig, dass Adidas das weiterentwickelt. Ich glaube, wichtig ist, man muss alle Seiten sehen, alle berücksichtigen und jeden auch ein bisschen was vom Kuchen abgeben, dann sind wir auch alle glücklich. Wie gesagt, der Fokus liegt für mich, für OG-Heads, wenig auf Footwear, leider. Ich würde da ganz anders agieren, wenn ich die Entscheidungsgewalt hätte. Sehe aber das Positive und da ist der Main-Fokus drauf, mengentechnisch von Releases und von SKUs ist halt Apparel. Und da sagt man halt einfach, da will man nicht nur einen gewissen OG-Kunden abgreifen, sondern das ist halt einfach alle Kundengruppen, Gen Z, das ist halt Vintage, Retro-Vibes, deshalb Boxy-Fits, schwere Ware, gewaschene Ware, da geht man eher in den modischen Bereich rein und probiert dann mit Streetwear-Brands auch, ich will nicht sagen, sich zu duellieren, ne, aber in eine Competition zu gehen. So, und ich glaube, da ist die Zielgruppe viel breiter vom Geschmack, als wie es bei Schuhen ist. Bei Schuhen ist es schon ein Stück weit auf gewisse Zielgruppen limitiert. Bei Apparel gibt es mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann dieses Jahr ein viel größeres Investment dahinter steckt. Berechtigterweise.
Ja. Aber ansonsten ist es ja wie so häufig, muss nur mal die richtige Person an den Fuß ziehen und dann weiß man noch nicht so ganz, was damit passiert. Weil wenn man diesen Vergleich mal ziehen möchte auch, ne? Also wenn EQT auch ein bisschen auf ZX basiert und natürlich zu einer Zeit auch rauskam, in der es Adidas nicht gut ging, sie es aber geschafft haben, dann über diesen Performance-Faktor und natürlich über diesen Sport-Background etwas in den Lifestyle zu bringen. Ich meine, Boost war ursprünglich ja auch dafür konzipiert, dass es ein reiner Performance-Laufschuh war. Und dann hat ein damals mindestens zu beachtender Kanye West den Schuh ja auch angezogen und plötzlich gab es mal eine Richtung, die in eine ganz andere gegangen ist. Und es war ein unfassbarer Lifestyle-Hype. Würdest du unterstreichen, dass man sagt, auch den Hype, den Boost generieren konnte, und zwar von Performance hin zu Lifestyle, hätte es auch gar nicht unbedingt geben können, wenn ich auch EQT das schon 15 Jahre vorher geschafft hat, und zwar aus dem Performance Richtung Lifestyle zu gehen. Das heißt also, dass es schon sehr nah war, damals zu sagen, hey, am Ende des Tages sprechen wir über einen Sportschuh, aber wenn die richtige Person ihn anzieht, in einen neuen Kontext bringt oder auch eine Brand es schafft, vom Marketing so aufzuladen, dann haben wir hier etwas, was eben in beiden Richtungen funktionieren kann, was ja auch total spannend ist am Ende des Tages, weil dafür ist es dann ja auch gedacht, gerade wenn wir über einen Schuh sprechen, der natürlich auch schon mal ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
Also aus der Betrachtungsweise auf jeden Fall. Wenn man historienbedingt sich das anschaut, kommt alles erstmal aus dem Sport-Performance-Sektor und drivet dann so langsam im Lifestyle ab. Da gibt es halt Überkreuzungen und Überschneidungen und das ist doch auch super. Ja, ja, die Frage total. Ist ja mal, aus welchem Engel man es betrachtet. Wir als Lifestyler freuen uns natürlich auch, wenn die Schuhe nicht nur cool aussehen, sondern auch eine Funktion haben und auch ein bisschen Bequemlichkeit und Komfort mit reinkommt. Ich glaube, was ich oft höre oder sehe als Händler, wenn es auch um einen Business Case geht, das ist oft auch so eine vielleicht Machtkämpfe der Industrie oder der Wirtschaft, dass das Performance-Produkt nur im Performance-Kanal landen soll, damit die Performance-Händler natürlich ihr Business schützen, dann kommen die coolen Lifestyler wie wir um die Ecke und greifen sich da wieder was raus und wollen auch was von abhaben. Auf der anderen Seite sagen wir, ey, wir können dem Produkt auch nochmal einen ganz anderen Drive verschaffen, eine andere Aufmerksamkeit und ein anderes Klientel erreichen, können das Ganze vielleicht nochmal auf eine andere Sphäre schieben. Und ich finde, das eine profitiert immer von dem anderen, aber historienbedingt ist es oft so, dass es mit Performance und Funktion anfing und dann ein Crossover irgendwann mit Lifestyle gab. Und ich glaube, das soll auch gerne immer weiter so sein. Da gibt es viele Beispiele. Adidas Equipment ist eins davon. Boost Technology, wie du es gerade angesprochen hast, ist halt eine andere. Und natürlich, ob das jetzt Celebrities sind oder Stars oder Influencer oder wie auch immer, you name it, hat natürlich in der Vergangenheit viele Trends gepusht. Ich glaube, heutzutage schwächt es immer so ein bisschen ab. Ich glaube, es ist nicht immer nur damit getan, irgendwie eine krasse Person Schuh am Fuß zu packen. Es ist jetzt nicht mehr die Kalkulation, die immer aufgeht, die Multiplikation. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch viele Persönlichkeiten, die so einen Trend und zum Hype pushen können. Aber wir wissen heutzutage auch im Zeitalter von Social Media, sind das auch völlig banale Sachen, die einen Trend auslösen können. Wie Campus 2000. Ne?
Auf jeden Fall.
Braucht man keinen erzählen, dass er über TikTok irgendwie gezündet hat. Und das hat vorher keiner. Den Erfolg konnte auch keiner messen. Mhm. War natürlich für Lifestyle-Partner ganz gutes Business. Ja, basiert auf der Silhouette. Das kann man oft nicht kalkulieren. Es gibt so viele Mikrotrends, gerade die letzten 2 Jahre, die um die Ecke gebogen, die selbst für so einen Experten wie mich, ja, der 20 Jahre oder manche noch länger am Start sind, das ist gar nicht so einfach, darauf mal einen Business Case direkt planen zu können. Mhm. Ja. Es ist keine Allheilmittel, eine ganz bekannte Person immer mit dem Schuh rumzurennen zu lassen, aber man kann natürlich immer ein bisschen ausprobieren und ein bisschen links, rechts und man sieht ja dann, wo wird es angenommen, wo passt es, wo ist es authentisch, wo halt nicht. Na, manche Sachen sind vielleicht mal cringe und passen halt nicht alles haut da immer zusammen. Aber da haben ja die Brands auch viel Know-how intern, viele verschiedene Delegationen und Experten im Entertainment-Sektor und was auch immer und Management, um zu gucken, dass vielleicht auch die richtigen Leute mit dem richtigen Produkt am Fuß rumlaufen. Ich glaube oft, für mich ist es oft so, ich glaube, man merkt schon, ob jemand auch hinter so einem Produkt steht, authentisch, das nach draußen verkörpert, da vielleicht auch Bock hat auf Creation, einen Kreationsprozess mit einzusteigen, einen Schuh mit zu designen oder an der Technologie überall mitzuwirken, ja, ob du ein Creator bist oder ob es am Ende des Tages so, keine Ahnung, gib mir einen Scheck und ich ziehe den Schuh an. Und
ja, man so merkt dort ja schon sein.
Genau, man merkt hier und da, wer, wie, wo. Es gibt auch immer Leute, die Phasen haben, die vielleicht eine stärkere Zeit haben in diesem Kreationsprozess und wo alles gefunzt hat und dann kommt halt auch mal wieder ein kleines Loch und ey, alles, es gibt neue Trends, ergeben neue Chancen, so. Alles kann, nichts muss und ich glaube, da gibt es keine feste Formel. Alles, was es da schon mal gegeben hat, wird es auch wieder in der Zukunft ein bisschen geben, mal ein bisschen Plus, mal ein bisschen Minus, mal ein bisschen Copy-Paste, ein bisschen hin und her. Ich persönlich finde es geiler, wenn involvierte Personen mit kreieren, weil es soll vielleicht doch mal so Situationen gegeben haben, dass eher vielleicht interne Leute dann vielleicht den Schuh designen und was auch immer, so also am Ende des Tages steht ein Name drauf, aber eigentlich
hat derjenige nichts damit zu tun gehabt.
Ja, genau. Ne? Und dann hat ja den Ritterschlag vielleicht eigentlich der interne Designer bei der jeweiligen Brand verdient. Ja? Sondern oft erst viele Jahre später vielleicht. Man, es sind ja die stillen Helden hinter den Kulissen.
Schön gesagt.
Ja, muss man sagen. Ja. Ne? Die kann es am Ende des Tages auch irgendwie ein bisschen verstehen, aber es sind halt viele Genies, die ganz viel dazu beigetragen haben, für erfolgreiche Silhouetten oder Colorways von irgendwelchen Stars, die da nach draußen so, guck mal, das bin ich jetzt hier. So.
Ja,
am Ende des Tages hat einer drei Schuhe auf den Tisch gelegt oder 50 Schuhe, dann hat einer so viel Effort reingelegt und der macht dann nur so, er tippt halt was an, das ist halt, ne. Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu streng reinarbeiten, aber wenn du da einen hast, der wirklich mit der Produktentwicklung am Start ist, dann ist es so eine Person, denen ich dann mehr meine Aufmerksamkeit schenke und es etwas mehr persönlich honoriere. Aber jeder da draußen, viele gehen auch einfach nur nach Design, ist ja egal, wo es herkommt. Einfach.
Klar, ja. Was soll denn das nächste sein, was Adidas aus dem Archiv holt, wenn es nach dir geht?
Also wenn es nach mir geht, sehr speziell, ich glaube nicht, dass Möglichkeiten bestehen immer. Ich bin ja Fan vom Adidas Radikal X-Series, auch mit einem Equipment-Logo drauf. Wir hatten es ja zu 20 Jahre, war unser Zweier Equipment Guidance farbtechnisch an den Orange. Radikal angelehnt, genau. Ne, weiß-orange. Ja. Ja. Wir haben den Radikal tatsächlich auch morgen hier live vor Ort in Ausstellung im Bestzustand. OG-Box.
Ist krass, den zu sehen.
Der hat eine krasse Sohlentechnologie.
Ja, voll.
Ich kann dir ganz ehrlich nicht mal das Rätsel richtig beantworten, wie der Schuh damals zur Welt gekommen ist. Es gibt, ich habe ja die Weisheit nicht mit Löffeln geflossen, es gibt Sammler, die sind älter wie ich, die haben auch vor mir schon gesammelt, die haben auch Riesenschätze und Riesensammlungen und Know-how. Mir fallen ja direkt zwei, drei Namen eigentlich, die nicht so von können, die eher so in der Anonymität leben. Aber das, was ich praktiziere, auch schon vor mir praktiziert haben und da krasses Know-how haben und so. Radikal war für uns so Ritterstark, Champions League, da bist du so der Babo, wenn du das Ding hast. Und damals wurde mal spekuliert, ob es nur so um die 300 Stück gegeben hat, die produziert wurden. Mhm. Die haben halt eine sehr aufwendige Sohlenkonstruktion, war damals auch irgendwie so als Performance-Sprintschuh angedacht. Gibt auch relativ viele, die im Vorderfußbereich so ein bisschen rot eingefärbt sind, wohl von Tartan-Sprint-Testläufen. Also es gab auch mal das Gerücht, ja, dass die für Testläufe als Testschuh nur produziert wurden. Es gibt aber auch den Mythos, dass man vereinzelt, ich glaube sogar am Kudamm damals welche verkauft worden sein sollen.
Aha.
Unter Sammlern wird immer spekuliert, 300 Paar vielleicht, aber das sind so, ehrlich gesagt, sind das so Gerüchte von der Straße. So ein richtiges, objektives Gegengewicht von Adidas habe ich selber nie bekommen. Den Schuh hat auch nicht jeder auf dem Schirm. Der ist sehr progressiv, der hat einiges an Technologie. Ich glaube, der hätte gerade auch in der jetzigen Zeit aus einem anderen Blickwinkel eine gute Chance verdient. Ich meine, Mega Ride, ja, was damals auch so Adidas A01 und Bounce und so progressiven Schuhe, die sind halt erfolgreich, übersetzt wie halt bei einem Nike den Shocks zum Beispiel, ja, ist halt gerade auf der Straße viel wert. Und ich finde, ein Radikal hätte da auch was verdient, aber ich glaube, dass die Sohlenkonstruktion tatsächlich, es gibt auch einen Grund, warum der damals nie kommerziell rausgekommen ist. Also entweder ist vielleicht die Technologie nicht ausgereift gewesen, hat irgendwelche Tests nicht bestanden oder zu teuer, Kostenfaktor, I don't know. Der Schuh ist hier, ich kann es einem nur am Herzen legen, Adidas, das ist auf jeden Fall Champions League. Und wenn irgendwann irgendwer dafür sorgt, dass der Schuh im besten Fall 1:1, so wie damals das Bild rauskommt, dann mache ich jetzt allererstes die Hand durch, der schreit hier, Kohle-Partner, Markteinführung, das ist so mein Ding. Sehr ich glaube auch, das ist ein persönliches Ding, ich glaube, da gibt es auch nicht viele Competitor, die mir das Ding wegnehmen. Das ist auch wieder so ein Liebhaber-Ding, weißt du, wo ich jetzt auch nicht sage, Klar. Da gibt es jetzt viele Konkurrenten, aber das ist für mich tatsächlich abseits von Equipment-Serie und ZX auch noch so ein Holy Grail, den kann man sich halt hier angucken. Ich selber kenne nicht mehr wie 6 bis 8 Sammler in den letzten 20 Jahren, die ich kenne, die diesen Schuh überhaupt besessen haben. Deshalb weiß ich auch gar nicht, ob das mit diesen 300 Paar stimmt, hin oder her. Preise für so einen Schuh heutzutage, neue Box, die variieren auch. Da ich schon viele Sachen gehört von 2 bis 5 bis 7.000, keine Ahnung.
Stange Geld.
Ja. Krasses Sammlerobjekt. Sehr selten, sehr rar. Und morgen
ist hier krass, den hier zu sehen auf jeden Fall.
Macht hoffentlich auch ein paar Close-Ups und dann
definitiv.
Und wenn Adidas ready ist, sind wir auch ready.
Ja? Das ist doch ein Wort. Marc, last but not least, wir hatten gerade schon Du hast schon fast die perfekte Überleitung gemacht. Du zeigst dann auf, sollte dieser Schuh jemals wiederkommen. Ich glaube, jetzt ist die Möglichkeit, nochmal für ein paar Leute aufzuzeigen. Du hast ja ein bisschen was mitgebracht, ein kleines Giveaway für die Community, für die Leute von BCC. Wir machen es natürlich ganz klassisch. Man abonniert entweder YouTube oder Spotify. Man gibt eine 5-Sterne-Bewertung, also ein Like auch, je nachdem, wo man es machen möchte. Und hinterlässt natürlich einen Kommentar.
Und gerne auch Overkill. Ne? Overkill hat auch ganz viele Channels.
Und natürlich
auch
Overkill.
Herzlich eingeladen, uns natürlich auch zu folgen.
So nämlich.
Ganz viel Liebe.
Was haben wir Schönes.
Und wir haben uns natürlich auch überlegt, neben der Ausstellung, die wir hier schön kuratiert haben, man sieht es ja auch, wird auch ein bisschen eingeblendet, blumentechnisch auch schön dekoriert im blau-weißen Colorware, der dem Drop gewidmet ist. Neben der massiven Ausstellung von Apparel Pieces, Vintage Anzeigen und Co. haben wir uns mit Adidas zusammen überlegt, ein Gifted Purchase, Gift with Purchase am Start zu bringen. Also ein Gimmick. In dem Fall ist es bei uns ein Holzhocker, ein Adidas Equipment Holzhocker, den man nicht käuflich erwerben kann, den es exklusiv nur bei uns in Store morgen gibt. Ein limitierter Stückzahl, first come, first serve, alte Regeln, oldschool. Wir haben das Ding tatsächlich draußen bisher sehr kurzfristig beworben. Das heißt, die meisten da draußen wissen jetzt morgen über unsere Kanäle noch gar nicht, was morgen auf sie wartet. Mal gucken, wie der Überraschungsfaktor ist oder wen wir über unsere Kanäle bis morgen noch erreichen. Und ja, wir haben das gute Stück natürlich mal mitgebracht.
Ja, zeig doch mal.
Ich würde den jetzt tatsächlich mal hier so einblenden und
sehr nice.
Wer sich mit Adidas Equipment auskennt, vorne einfach oben auf dem Hacker, ganz symbolisch Performance-Logo, die drei Streifen von Adidas und dann ein schöner Plot, Adidas Equipment und innen drin The Best of Overkill, natürlich eine Hommage an die Kampagne von damals, The Best of Adidas. Ist ein schönes Produkt, ist was für Sammler, für Nerds, wieder so ein kleines Collectible-Item.
Etwas, und was nicht jeder hat.
Wenn man bei uns, ich kann es ja jetzt im Nachgang auch rausblasen, die werden hier in Store auf knapp so 100 Stück limitiert sein.
Wow, okay.
Und die ersten 100 Leute, die hier morgen Schuh kaufen, kriegen den Hocker gratis dazu. Wir verkaufen den nicht, wir machen damit keinen Cash. Das ist nicht erwünscht. Das ist halt wirklich so ein Liebhaberstück. Und wir haben uns natürlich mit dir, mit euch zusammen entschlossen, natürlich für all eure User auch, wie immer gerne eine kleine Verlosung zu starten. Das heißt, würden auch ein Schuh eurer Größe zur Verfügung stehen in Kombination mit dem Hocker.
Geil, vielen Dank.
Das ist sehr nice. Um nochmal ein bisschen der Community draußen wie immer was Gutes zu tun, ein kleines Dankeschön dazulassen, auch für euch. Hilft uns allen auch ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit, kommt dazu. Und ich habe halt mega Bock morgen auf die ganze Sache. Ist jetzt mal nicht nur irgendwie so ein Sticker-Set oder so und basiert auch so ein bisschen auf dem Flair. Wenn man die Warenpräsentation aus den 90er Jahren so kennt, für den Booklets und Katalog so. Ja. Sport, Laden, Atmosphäre, Fitnessraum, Umkleide, wie das alles so dekoriert war und hier jetzt authentisch halt mit Holz. Und ich glaube, das ist einfach so ein kleines Ding, was du dir zu Hause in die Ecke stellst, einen Schuh drauf packst. Und ja, ist jetzt vielleicht nicht der Hocker, auf den ich tagtäglich sitzen will, sondern ist eher so.
Wer weiß, es soll Leute geben, die sich sowas mit ins Büro nehmen.
Ja, soll gerne auch ein bisschen Office Deko-Schmuck sein und ich freue mich über jeden, der morgen vorbeikommt und das Ding hat. Für die da draußen, die jetzt erst durch die Sendung darauf aufmerksam werden und dann natürlich traurig sind, dass sie so spät darauf aufmerksam werden und dann, ne, wir wollen ja damit niemanden verärgern, das sind halt immer oft auch kurzfristige Sachen, die wir aus der Hüfte schießen. Das sind auch immer komplexe Prozesse, ne? Wie ich gerade von gesagt habe, wir verkaufen das Ganze auch nicht, es gibt halt auch einen langen Weg, ne? Es muss auch freigegeben werden. Es hat auch immer Legal-Gründe, Lizenzgründe, viele strukturelle Sachen, auch die bei den Partnern sitzen, in dem Fall Adidas. Wir können ja auch nicht alles umsetzen, was wir wollen und auch sollen. Und deshalb ist es halt oft eine limitierte Stückzahl, weil dann kann man solche Projekte auch umsetzen. Da sind wir mega dankbar und können Adidas auch nur einen Dank ausdrücken und können auch nur draußen in der Community sagen, dass es jetzt keine Absicht ist. Sagen wir so, hey, warum können wir da nicht 1000 Hocker produzieren oder 2000 verschenken oder 5000? Ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, ganz klar. Weil es hat auch, immer,
was Besonderes
hat auch immer alles ja, ein bisschen seine sein. Grenzen. Und ich glaube, ja. Lasst uns einfach für die freuen, die die Chance wahrnehmen konnten.
Genau das.
Oder vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht auch einer steht und ihn später tradet oder jemand anders was Gutes tut. Der eine gibt den einen was anderes, der andere den anderen, wie auch immer. Und bloß kein Hate, das bringt nichts. Die Welt da draußen ist eh schon finster genug in der aktuellen Zeit. Gönnt ein bisschen, freut euch auch ein bisschen. Vielleicht auch mal ein bisschen positiver Neid, kein negativer Neid. Und immer locker durch die Hose atmen. Und ansonsten hoffen wir werden natürlich auch in Zukunft noch weiterhin viele andere Releases haben, wo wir andere Gimmicks haben und dann auch wieder andere Leute erreichen können. Also sehr kurzfristige Geschichte, auch nicht mega krass beworben. Und ich hoffe, es wird halt einfach wahrgenommen von denen, positiv wahrgenommen von denen, die da morgen die Glücklichen sind. Und alle anderen sehen hoffentlich trotzdem den positiven Ansatz und ja, halten Kritik vielleicht zurück.
Da bin ich mir sehr sicher, dass man das respektieren wird, was ihr da auf die Beine gestellt habt mit dem Pop-Up-Store hier im Overkill Women's Store, mit all den Dingen, die du ja auch aus deinem Archiv mitgebracht hast, um halt eben EQT 2025 zu honorieren, sowohl den Schuh als auch Apparel und dann zusammen mit so einem Sammlerstück wie dem Hocker. Vielen Dank auch von uns natürlich, dass du da wieder sowas Geiles mitgebracht hast und der Community auch die Möglichkeit gibst. Marc, was ein schönes Gespräch. Geiler Deep Dive in die Welt von EQT, geiler Deep Dive in die Welt eines Sammlers, der seit 20, ich finde es immer noch beeindruckend, mit Anfang 20 schon einfach die Sammlung einmal durch, alles das, was wir hier sehen können.
Bei mir war auch der Start so getragene Schuhe. Ich glaube, am Anfang, ich konnte mir das nicht leisten. Bei mir war beim Fußball, also erster Equipment war bei mir blauer Support, zweier Serie, 93, Plastikkappe hinten dran, teilweise auch schon kaputt und den einen oder anderen Schuh schon mal oder mal was nähen musstest, also durchgerockte Schuhe, nicht von schlechter Qualität, sondern einfach von Leuten wirklich schon vernichtet, keine Ahnung, auf dem Fußballplatz. Für mich war das damals so, keine Ahnung, 150 D-Mark, 175 D-Mark für einen durchgenudelten Krass. Schuh.
Ja, schon toll.
Und dann überhaupt froh, so einen durchgestiefelten, durchgesifften Schuh dran. Also, für mich war das so, mehr ging zu dem Zeitpunkt nicht. Und ab dann, ne, mit steigendem Alter und man war tüchtig, man war fleißig arbeiten, konnte ein bisschen Geld in den Sparlos packen. Ich konnte mir mehr ermöglichen, aber so war mein Start. Mein Start war immer, sich in der Qualität hochzuarbeiten. Und ja, klar, irgendwann war ich froh, dass ich ja nochmal die neuen konsumieren konnte. Aber heutzutage bin ich noch mehr froh, weil es einfach direkt fast vom Produktionsband in meine Arme fällt.
Wir sitzen in ganz guten Möglichkeiten, die du hast, auf jeden Fall. Das will ich an der Stelle schon behaupten. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Und wir
Nicht
hören
zu danken.
Und sehen uns
wir hören
ganz,
uns
ganz
sehen
bald.
Uns auf jeden Fall wieder in der Zukunft. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, bei euch, beim Format. Drücke euch auch jetzt hier für die Zukunft ganz fest die Daumen für viel Erfolg und spannende Folgen, spannende Inhalte. Gute Gäste, genauso gute Gäste, wie ich auch immer. Ein guter Gast bin.
Genau das. Hey, und in dem Sinne, vielen lieben Dank und wir hören und sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Peace over and out.